Was willst du, Rino?
Mutter ist verschwunden.
Seit wann?
Seit 2 Wochen.
Und da rufst du mich jetzt erst an?
Ich bin sicher, sie treibt sich irgendwo hier in Neapel rum, wie immer.
Auch nachts.
Du weißt doch, wie sie ist.
Ich weiß, aber findest du 2 Wochen ohne ein Lebenszeichen normal?
Ich habe in den Krankenhäusern gefragt. Ich war sogar bei der Polizei. Sie ist nicht zufällig bei dir?
Deine Mutter hat in ihrem ganzen Leben kein einziges Mal Neapel verlassen. Nein, sie ist zufällig nicht hier bei mir in Turin.
Bist du sicher?
Rino, also bitte, ich habe gesagt, sie ist nicht hier.
Ja, und wo ist sie dann?
Rinos Mutter heißt Raffaella Cerullo, wurde aber von allen schon immer Lina gerufen. Von mir nicht. Für mich ist sie seit mehr als 60 Jahren Lila. Seit mindestens 3 Jahrzehnten erzählt sie mir, dass sie spurlos verschwinden möchte, sich in Luft auflösen.
Hast du mal einen Blick in ihren Schrank geworfen?
Wozu denn?
Sieh nach.
Okay. Aber wieso sollte ich da was finden?
Sieh bitte einfach nach, Rino.
Ist ja gut. Der Schrank ist leer. Da ist nichts drin. Kein Kleid. Nichts.
Ist sonst irgendetwas von ihr in der Wohnung? Ruf mich zurück.
Nichts, da ist nichts. Keine Schuhe, keine Bücher, ihr Rechner, weg. Auch die alten Disketten, einfach alles.
Sag mir, ob du auch nur eine Stecknadel gefunden hast, die ihr gehört.
Da ist nichts.
Gar nichts.
Nein, sie hat sich aus allen Fotos herausgeschnitten, auf denen wir gemeinsam waren. Auch aus denen meiner Kindheit.
Hast du auch wirklich gründlich nachgesehen? Auch im Keller?
Ich sag doch überall. Sogar der Karton mit den alten Papieren ist verschwunden. Mit, was weiß ich, Geburtsurkunden, Telefonverträgen, Quittungen. Was hat das zu bedeuten?
Nichts. Lila will wie immer zu weit gehen.
Sie wollte nicht nur verschwinden, jetzt mit 66 Jahren, sondern auch das ganze Leben auslöschen, das hinter ihr lag. Mal sehen, wer diesmal das letzte Wort behält. Ich schaltete den Computer ein und begann, unsere Geschichte aufzuschreiben. In allen Einzelheiten. Mit allem, was mir in Erinnerung geblieben ist.
Die neapolitanische Saga von Elena Ferrante. Band 1. Meine geniale Freundin. Aus dem Italienischen von Karin Krieger. Erster Teil.
Als Lila und ich uns entschlossen, die dunkle Treppe nach oben zu steigen, die zu Don Achilles Wohnungstür führte, begann unsere Freundschaft.
Ich erinnere mich noch an das violette Licht im Hof, an die Gerüche dieses lauen Frühlingsabends. Unsere Mütter kochten das Abendessen.
Ada, Antonio, essen.
Es war Zeit, nach Hause zu gehen.
Antonio, Ada.
Und dann steuerte Lila auf das Haus zu, in dem Don Achille wohnte.
Wo willst du hin?
Zu Don Achille.
Spinnst du?
Don Achille war der Unhold aus dem Märchen.
Mein Vater sprach in einer Weise von ihm, dass ich ihn mir plump vorstellte. Mit rotblauen Pusteln übersät.
Er war ein Wesen aus einem unergründlichen Stoff, mit einem glühend heißen Atem. Ich glaubte, selbst wenn ich ihn nur aus der Ferne sehe, würde mir etwas Scharfes, Brennendes in die Augen fahren. Und wäre ich so verrückt, mich seiner Tür zu nähern, würde er mich töten. Ich erinnere mich noch an das Gefühl an meiner Schulter, als ich die Wand mit dem abblätternden Putz streifte. Und an den Eindruck, dass die Stufen sehr hoch waren. Höher als die des Hauses, in dem ich wohnte.
Lila!
Ja?
Bleib stehen!
Nein!
Er wird uns töten!
Komm!
Auf der 4. Treppe blieb Lila stehen. Wartete auf mich.
Komm schon! Gib mir deine Hand, Linu.
Das änderte alles zwischen uns. Für immer.
Nicht lange zuvor.
10 Tage, 1 Monat, wer weiß. Wir hatten keine Vorstellung von Zeit damals.
Hatte sie meine Puppe Tina in ein Kellerloch geworfen.
Sie hatte ein Zelluloid-Gesicht.
Tina war wunderschön.
Lilas Puppe Nu hatte einen mit Sägespänen ausgestopften gelblichen Stoffkörper.
Ich fand Nu hässlich.
Wir spielten im Hof, doch so, als spielten wir nicht zusammen. Lila saß auf dem Boden, auf der einen Seite des kleinen Kellerfensters und ich auf der anderen.
Tina, setz deine Königskrone auf, sonst erkältest du dich noch.
Am meisten gefiel uns der kalte Hauch aus dem Keller. Außerdem mochten wir die Gitter mit den Spinnweben, durch die wir Steine in die Finsternis fallen lassen konnten. Aber Nu und Tina waren nicht glücklich. Die Schrecken, die wir Tag für Tag erlebten, waren auch ihre. Wir trauten dem Licht auf den Steinen nicht, auf den Häusern und auf den Menschen draußen und in den Wohnungen. Wir ahnten die dunklen Winkel, die unterdrückten Gefühle. Don Achille zum Beispiel befand sich nicht nur in seiner Wohnung im obersten Stockwerk, sondern auch darunter. Ich stellte mir vor, dass sein Mund wegen seiner langen Hauer offen stand, dass er einen glasierten Steinkörper hatte, auf dem Giftpflanzen wuchsen, und dass er ständig darauf lauerte, alles, was wir durch die kaputten Ränder des Metallrosts fallen ließen, mit einer riesigen schwarzen Markttasche aufzufangen.
Diese Tasche war Don Achilles Markenzeichen. Er trug sie ständig bei sich, auch zu Hause, und verstaute lebende und tote Sachen darin.
Lila wusste von meiner Angst. Meine Puppe sprach laut davon. Deshalb schob sie Tina an dem Tag, als wir zum ersten Mal unsere Puppen getauscht hatten, durch den Spalt im Metallrost und warf sie in die Finsternis. Lila trat in der ersten Grundschulklasse in mein Leben und beeindruckte mich sofort.
Weil sie so frech war.
Einmal riss sie Löschpapier in kleine Stücke, tauchte sie ins Tintenfass und bewarf uns damit.
Cerullo, hör auf mit diesem Unfug und stell dich hinter die Tafel.
Lila gehorchte nicht.
Cerullo!
Maestra Oliviero, eine schwerfällige Frau, die uns uralt vorkam, obwohl sie kaum über 40 gewesen sein dürfte, kam drohend von ihrem Pult herunter, stolperte, verlor das Gleichgewicht und schlug mit dem Gesicht gegen die Kante einer Bank.
Oh, Maestra! Maestra! Maestra Oliviero!
Ich habe zahllose Unfälle dieser Art in Erinnerung. Wir lebten in einer Welt, in der Kinder und Erwachsene sich häufig verletzten.
Eine Tochter von Signora Assunta.
Die Wunden bluteten.
War an Tetanus gestorben.
Alterten. Und manchmal starb jemand daran. Eine Tochter von Signora Assunta, der Gemüsehändlerin, hatte sich an einem Nagel verletzt und war an Tetanus gestorben.
Signora Spaniolos jüngster Sohn war an Krupp gestorben.
Ein Cousin von mir ging eines Morgens Trümmer wegräumen und war am Abend tot.
Zerquetscht.
Der Vater meiner Mutter starb, als er beim Bau eines Hochhauses in die Tiefe stürzte.
Signor Pelosos Vater fehlte ein Arm.
Er war in eine Drehbank geraten. Die Schwester von Signor Pelosos Frau, Giuseppina, war mit 22 Jahren an Tuberkulose gestorben.
Don Achilles ältester Sohn war in den Krieg gezogen und gestorben.
Die alte Signorina Clorinda starb, als sie Gas statt Luft einatmete.
Krupp.
Giannino, der in die 4. Klasse ging, als wir in der 1. waren, starb,
Luftangriff.
Weil er eine Bombe gefunden und sie angefasst hatte.
Gas.
Luigina, mit der wir auf dem Hof gespielt hatten,
Bombe.
War an Flecktyphus gestorben. Unsere Welt war voller Wörter, die töteten.
Bombe, Bombe, Veralterung.
Man konnte auch an scheinbar normalen Dingen sterben. Man konnte zum Beispiel sterben, wenn man schwitzte und dann kaltes Wasser trank. Man konnte sterben, wenn man Kirschen aß, ohne den Kern auszuspucken. Man konnte sterben, wenn man Kaugummi verschluckte. Vor allem konnte man sterben, wenn man einen Schlag gegen die Schläfe bekam. Die Schläfe war eine hochempfindliche Stelle. Wir gaben alle sehr auf sie Acht.
Es genügte schon ein Steinwurf. Und Steinwürfe waren an der Tagesordnung. Nach der Schule warf eine Bande von Jungen aus dem Umland, angeführt von einem, der Enzo genannt wurde und der Sohn der Gemüsehändlerin Assunta war, mit Steinen nach uns.
Sie waren sauer, weil wir Mädchen besser in der Schule waren als sie.
Alle liefen weg.
Nur Lila nicht.
Sie konnte die Flugbahn der Steine genau abschätzen und wich ihnen gelassen, heute möchte ich sagen, elegant aus.
Ich blieb trotz meiner großen Angst stehen und wartete auf sie.
Enzo, der Anführer, war ein gefährlicher Junge, mindestens 3 Jahre älter als wir.
Hier.
Ein Sitzenbleiber mit extrem kurzen, blonden Haaren und hellen Augen.
Hier ist noch einer. Einmal trafen wir ihn am rechten Fußknöchel. Und ich sage wir, weil ich es war, die Lila den flachen, an den Rändern abgesplitterten Stein gegeben hatte.
Der Junge starrte auf sein verletztes Bein. Er hielt den Stein, den er gerade hatte werfen wollen, zwischen Daumen und Zeigefinger und starrte ungläubig auf das Blut.
Lila bückte sich nach einem weiteren Stein. Ich packte sie am Arm.
Es war unsere erste Berührung.
Ich wollte, dass wir uns zurückzogen. Doch dafür blieb keine Zeit mehr. Enzo fasste sich wieder, warf den Stein, den er in der Hand hatte. Und einen Augenblick später lag Lila mit einem Loch im Kopf auf dem Gehweg.
Blut. Meistens floss es erst, nachdem fürchterliche Flüche und dreckige Unflätigkeiten ausgetauscht worden waren. Mein Vater, den ich trotzdem für einen anständigen Mann hielt, stieß in einem Fort Beschimpfungen und Drohungen aus, wenn jemand, wie er meinte, es nicht wert war, auf dieser Welt zu sein. Besonders auf Don Achille hatte er es abgesehen. Ständig hatte er ihm etwas vorzuwerfen. Don Achilles erklärter Feind war aber nicht mein Vater, sondern Signor Peluso, ein Tischler, der nie Geld hatte, weil er alles, was er verdiente, in der Solara-Bar verspielte.
Signor Peluso war der Vater unserer Klassenkameradin Camilla und ihres großen Bruders Pasquale.
Aus undurchsichtigen Gründen gab er Don Achille die Schuld an seinem Ruin. Er beschuldigte ihn hinterhältig, das gesamte Tischlerwerkzeug an sich gezogen zu haben. Als wäre sein düsterer Körper ein Magnet. Und so die Werkstatt kaputt gemacht zu haben. Er warf ihm vor, sich diese unter den Nagel gerissen und sie zu einer Salumeria umfunktioniert zu haben, wo er Wurst und andere Lebensmittel verkaufte. Geschichten aus dunklen Zeiten.
Früher.
Lila und ich mochten in der 2. Klasse gewesen sein und sprachen noch nicht miteinander, als das Gerücht die Runde machte, Signor Peluso habe nach der Messe angefangen, lauthals gegen Don Achille zu wettern. Und Don Achille habe seinen ältesten Sohn Stefano, Pinuccia, Alfonso, der so alt war wie wir, und seine Frau stehen lassen, um sich für einen Augenblick von seiner schrecklichsten Seite zu zeigen. Sich auf Peluso zu stürzen, ihn hochzuheben, ihn gegen einen Baum zu schmettern und dort liegen zu lassen. Bewusstlos, aus unzähligen Wunden am Kopf und am ganzen Körper blutend.
Früher.
Früher. Ich sehne mich nicht nach unserer Kindheit zurück. Sie war voller Gewalt. Doch ich kann mich nicht erinnern, jemals gedacht zu haben, dass unser Leben besonders schlimm sei. Lila war sehr betroffen von dem, was Melina Capuccio, einer Verwandten ihrer Mutter, zugestoßen war.
Melina wohnte im selben Haus wie wir. Wir im 2. Stock, sie im 3.
Sie war knapp über 30 und hatte 6 Kinder. aber uns kam sie vor wie eine alte Frau. Ihr Mann schleppte Kisten auf dem Gemüsemarkt.
Eines Nachts ging er aus dem Haus und starb. Dann verging einige Zeit. Und wer weiß, was da mit Melina geschah.
Anfangs erhielt sie sehr viel Unterstützung von Donato Saratore, der direkt über ihr wohnte, im vierten und obersten Stockwerk. Donato war ein eifriger Kirchgänger in der Gemeinde der Sacra Familia und kümmerte sich sehr um sie, sammelte Geld, gebrauchte Kleidung und Schuhe für sie und verschaffte ihrem ältesten Sohn Antonio Arbeit in der Werkstatt eines Bekannten. Melina war ihm so dankbar, dass dies in ihrer verzweifelten Seele in Liebe umschlug, in Leidenschaft.
Ob Saratore das je bemerkte?
Er war ein sehr herzlicher, doch grundsolider Mann. Heim, Kirche, Arbeit. Er gehörte zum fahrenden Personal der staatlichen Eisenbahn und hatte ein festes Gehalt, mit dem er seine Frau Lydia und die 5 Kinder ernährte.
Sein ältester Sohn hieß Nino.
Wenn er nicht unterwegs war, auf der Strecke Neapel, Paola und zurück, reparierte er dies und das in der Wohnung, ging einkaufen und fuhr das Kleinste im Kinderwagen spazieren.
Alles sehr unüblich in unserem Rione.
Niemandem kam es in den Sinn, dass Donato sich in dieser Weise aufopferte, um seiner Frau Arbeit abzunehmen. Nein. Sämtliche Männer der Nachbarschaft, allen voran mein Vater, hielten ihn für einen Pantoffelhelden, der noch dazu Gedichte schrieb und sie gern jedem x-beliebigen vorlas. Melina glaubte lieber, dass er sich von seiner Frau aus Gutmütigkeit herumkommandieren ließ und beschloss, Lydia Saratore unerbittlich den Kampf anzusagen, um ihn zu befreien und es ihm zu ermöglichen, sich dauerhaft mit ihr zu verbinden.
Lydia hängte frisch gewaschene Laken auf. Und Melina stieg aufs Fensterbrett, um sie mit der Spitze eines verkohlten Stocks anzumalen. Lydia ging unterm Fenster vorbei und Melina schüttete einen Eimer Schmutzwasser über ihr aus.
Ich kann nicht sagen, warum wir Mädchen damals auf Lydia Saratores Seite waren. Vielleicht, weil sie ein ebenmäßiges Gesicht und blonde Haare hatte. Oder weil Melinas Kinder zerlumpt und dreckig waren, während Lydias gewaschen und sorgfältig gekämmt waren. Und weil ihr Erstgeborener Nino, der einige Jahre älter war als wir, so gut aussah und uns gefiel. Nur Lila fühlte sich zu Melina hingezogen.
Eines Tages kamen wir aus der Schule. Wir waren 4 oder 5 Mädchen, darunter auch Marisa Saratore. Sie entdeckte Melina als Erste. Die Witwe ging mit langsamen Schritten auf der anderen Seite des Stradone, der großen Verkehrsstraße, die durch unser Viertel führte, und hielt eine Papiertüte in der Hand, aus der sie etwas aß.
Marisa zeigte sie uns und sagte, schaut mal, da ist die Nutte. Ohne Verachtung. Sie wiederholte ganz einfach den Ausdruck, den ihre Mutter zu Hause verwendete. Sofort gab ihr Lila, obwohl sie kleiner war und spindeldürr, eine so heftige Ohrfeige, dass sie sie zu Boden schickte.
Ich half Marisa auf, die weinte, und drehte mich dann zu Lila um. Sie hatte den Gehsteig verlassen und ging über die Straße auf Melina zu.
Obwohl sie beim Überqueren der Straße in Bewegung war, war sie erstarrt. Erstarrt wegen dem, was Melina da tat, vollkommen verschmolzen mit Melina, die die soeben gekaufte dunkle Schmierseife in einer Hand hielt, sich mit der anderen Hand davon nahm und sie aß. Am Tag, als Maestra Oliviero vom Pult fiel, hielt ich sie für tot. Und ich glaubte, dass auch Lila wegen der schrecklichen Strafe, die sie erhalten würde, sterben müsse. Doch Maestra Oliviero kehrte lebendig zurück und bestellte Lilas Mutter in die Schule.
Guten Tag. Das ist für Sie, Maestra Oliviero. Zucker und Kaffee.
Danke, Signora Cirullo. Ich habe Sie hierher bestellt, um Ihnen zu sagen, dass Raffaella sich schrecklich daneben benommen hat und das unartigste Kind der Klasse ist. Doch es gibt etwas, das mich als Lehrerin und auch als Mensch mit Freude erfüllt. Etwas Wunderbares, das ich einige Tage zuvor zufällig entdeckt habe.
Ich verstehe nicht, Maestra Oliviero.
Einen Augenblick, Signora. Cirullo, was steht hier?
Sonne.
Sehr gut.
Was bedeutet das?
Hier steht wirklich Sonne. Komm her, Cirullo. Komm an die Tafel.
Wenn's sein muss, Maestra.
Hier, nimm. Schreib Kreide.
Kreide.
Kreide schreibt man mit einem E.
Du hast einen Fehler gemacht.
Nein. Ganz und gar nicht. Lila muss zwar noch üben, aber sie kann schon lesen. Und sie kann schon schreiben. Wer hat dir das beigebracht?
Ich nicht.
Wer hat dir Lesen und Schreiben beigebracht, Cirullo?
Ich?
Lilas großen Bruder Rino zufolge hatte sie sich in der Küche neben ihm gesetzt, wenn er Hausaufgaben machte, und so lesen gelernt.
Rino war etwa 6 Jahre älter als Lila.
Er war noch keine 10 Jahre alt, als sein Vater Fernando begann, ihn jeden Tag in seine kleine Schusterbude auf der anderen Seite des Stradone mitzunehmen, damit er das Handwerk des Schuhebesohlens lernte.
Lesen, schreiben, rechnen, das war nichts für ihn. Nie im Leben hatte er sich auch nur eine Minute hingesetzt, um Hausaufgaben zu machen.
Wahrscheinlicher war, dass Lila die Funktionsweise des Alphabets anhand der Zeitungsseiten gelernt hatte, in die die Kunden ihre Schuhe einwickelten und die der Vater manchmal mit nach Hause nahm. Doch ob so oder so, Lila konnte lesen und schreiben. Und von jenem Morgen, an dem unsere Lehrerin uns dies offenbarte, ist mir vor allem das Gefühl der Schwäche in Erinnerung geblieben, das diese Nachricht bei mir auslöste. Zu Hause war ich das Lieblingskind meines Vaters und auch meine Geschwister hatten mich gern.
Du undankbares Biest!
Das Problem war meine Mutter.
Sie konnte mich nicht leiden und ich konnte sie nicht leiden. Ihr Körper stieß mich ab. Sie war aschblond und dick. Bei ihrem rechten Auge wusste man nie, wohin es schaute. Und auch ihr rechtes Bein gehorchte ihr nicht.
Sie nannte es das schlimme Bein.
Das Geld reicht hinten und vorne nicht. Lass dir was einfallen.
Häufig regte sie sich über meinen Vater auf, der Pförtner bei der Stadtverwaltung war.
So kann es nicht weitergehen. Also lass dir endlich was einfallen.
Linuccia, sei schön artig zur Lehrerin. Dann lassen wir dich zur Schule gehen. Aber wenn du nicht gut bist, wenn du nicht die Beste bist, musst du arbeiten gehen. Dein Papa braucht Hilfe.
Ich werde artig sein, versprochen. Und ich war die Klassenbeste.
Greco, komm, setz dich zu mir. Du hast aber schöne blonde Locken.
Dann kam Signora Cirullo in unser Klassenzimmer. Und die Maestra sagte,
Lila ist euch allen weit voraus.
Ich lernte
nur, um mit diesem schrecklichen, strahlenden Mädchen Schritt halten zu können. Strahlend war sie für mich. Für alle anderen Schüler war Lila nur schrecklich.
Mindestens 2-mal im Jahr ordnete der Direktor einen Wettstreit der Klassen untereinander an, um die besten Schüler zu ermitteln. Maestra Oliviero gefiel dieser Wettbewerb.
Im ständigen Streit mit ihren Kollegen benutzte unsere Lehrerin Lila und mich als leuchtendes Beispiel dafür, wie gut sie war. Lila löste hochkomplizierte Rechenaufgaben im Kopf. In ihren Diktaten war nicht der kleinste Fehler. Sie sprach immer Dialekt, wie wir alle. Doch bei Bedarf holte sie ein papiernes Italienisch hervor und griff auch zu Wörtern wie gewohnt, üppig und herzlich gern. Wenn also unsere Lehrerin sie ins Feld schickte, um die Modi und Tempora der Verben aufzusagen oder Denkaufgaben zu lösen, wurde jede Möglichkeit wegkatapultiert, gute Miene zu bösem Spiel zu machen.
Lila war für jeden zu viel.
Jedenfalls wurden wir zwei, die wir damals erst in die zweite Klasse gingen, eines Morgens in eine vierte Klasse gebracht. In die vierte von Maestro Ferraro, in die Enzo Scano, der freche Sohn der Gemüsehändlerin, ging, und auch Nino Saratore, Marisas Bruder, den ich liebte.
Enzo kannte jeder.
Nino dagegen war so gut, so sanft und so still, dass fast nur ich ihn kannte. Natürlich war Enzo unter Null, schulisch betrachtet, und wir behielten ihn nur im Auge, weil er schnell handgreiflich wurde. Unsere Gegner auf dem Gebiet der Intelligenz waren Nino und, das entdeckten wir erst jetzt, Alfonso Caracci.
Don Achilles dritter Sohn. Ein gepflegter Junge aus der zweiten Vivia, der für seine 7 Jahre ausgesprochen klein war.
Wegen Alfonso Caraccis unvorhergesehener Beteiligung gab es einige Spannungen zwischen Maestra Oliviero und Maestro Ferraro. Dann begann der Wettstreit.
Man fragte die Verben ab, das Einmaleins und die Grundrechenarten. Zunächst an der Tafel, dann im Kopf.
Von diesem außergewöhnlichen Ereignis sind mir 3 Dinge im Gedächtnis geblieben. Erstens schlug mich der kleine Alfonso Caracci sofort aus dem Feld. Zweitens beantwortete Nino Saratore fast keine der Fragen, als verstünde er nicht, was die 2 Lehrer von ihm wollten. Drittens hielt Lila Don Achilles Sohn gelangweilt stand, als interessierte es sie nicht, dass er sie besiegen könnte. Es kam erst Leben in die Szene, als man zum Kopfrechnen überging.
Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen, Divisionen.
Trotz der Lustlosigkeit Lilas, die manchmal schwieg, als hätte sie die Frage nicht gehört, begann Alfonso zurückzufallen. Vor allem bei der Multiplikation und bei der Division machte er Fehler. Doch obwohl er nachließ, war auch Lila ihm nicht gewachsen und so stand es mehr oder weniger unentschieden. Da geschah etwas Unerwartetes. Mindestens 2 Mal, als Lila nicht antwortete oder Alfonso einen Fehler machte, ertönte aus den hinteren Bankreihen verächtlich die Stimme von Enzo Scano, der das richtige Ergebnis sagte.
Die Schüler, die Lehrer, der Direktor, Lila und ich waren sprachlos. Wie war es möglich, dass einer wie Enzo komplizierte Rechenaufgaben im Kopf besser lösen konnte als ich, als Alfonso Caracci, als Nino Saratore?
Jetzt schien Lila aufzuwachen. Alfonso war nun schnell aus dem Spiel und mit dem stolzen Einverständnis des Lehrers, der prompt seinen Spieler auswechselte, begann ein Duell zwischen Lila und Enzo. Die beiden lieferten sich ein langes Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende verlor Enzo. Er fluchte fürchterlich und schrie die schlimmsten Schimpfwörter, erhielt Stockschläge auf die Fingerknöchel und wurde an den Ohren in die Strafecke geschleift.
Von nun an bewarf uns die Jungsbande mit Steinen.
Der Tag des Duells zwischen Lila und Enzo ist wichtig in unserer langen Geschichte. Viele schwer zu entschlüsselnde Verhaltensweisen nahmen hier ihren Anfang. So wurde beispielsweise klar, dass Lila den Einsatz ihrer Fähigkeiten gezielt dosieren konnte. Genau das hatte sie bei Don Achilles Sohn Alfonso getan. Wie mir, so war es auch ihr verboten, Don Achille und seine Familie zu kränken. Alfonso ging wegen seiner Niederlage in Tränen aufgelöst nach Hause. Sein Bruder Stefano, 14 Jahre alt und Lehrling in der Salumeria, der ehemaligen Werkstatt des Tischlers Peluso, die seinem Vater gehörte, Stefano also, kam am nächsten Tag zur Schule, sagte die schlimmsten Dinge zu Lila und bedrohte sie.
Mach das nicht nochmal!
Mir doch egal! Bettpisser! Büchsenscheißer! Bäh!
Halt's Maul! Und wenn du mir noch einmal deine dreckige Zunge rausstreckst, steck ich dir eine Nadel rein!
Mir doch egal! Drecksack!
Lila lief nach Hause und erzählte alles ihrem Bruder Rino. Unterdessen wurde Enzo auf dem Weg nach Hause von Stefano angehalten, der ihm Ohrfeigen, Fausthiebe und Fußtritte verpasste. Am nächsten Morgen spürte Rino Stefano auf und die beiden verprügelten sich nach Strich und Faden.
Einige Tage darauf klopfte Don Achilles Frau Donna Maria an die Tür der Cerullos und machte Nunzia laut, zeternd und schimpfend eine Szene. Wenig später, an einem Sonntag, gesellte sich Lilas und Rinos Vater, der Schuster Fernando Cerullo, ein kleiner, klapperdürrer Mann, nach der Messe schüchtern zu Don Achille und bat ihn um Entschuldigung, ohne zu sagen, wofür er sich denn entschuldigte. Kurz darauf verletzten Lila und ich Enzo mit einem Stein am Fußgelenk und Enzo traf Lila mit einem Stein am Kopf. Während ich vor Angst schrie und Lila wieder aufstand mit all dem Blut, das unter ihren Haaren hervorquoll, kam Enzo, ebenfalls blutend vom Bahndamm herunter, und als er Lila in diesem Zustand sah, brach er vollkommen unerwartet in Tränen aus. Kurze Zeit später erschien Rino, Lilas geliebter Bruder, vor der Schule und verpasste Enzo, der sich kaum wehrte, eine gehörige Tracht Prügel. Aber da war noch etwas. Enzo erzählte kein Sterbenswort von den erhaltenen Prügeln.
Enzo war es zu verdanken, dass die Vendetta an dieser Stelle ein Ende fand.
Lila und ich trafen uns immer öfter. Wir zeigten uns unsere Puppen. Und so kam der Tag, an dem wir am Kellerfenster saßen, tauschten und Lila Tina plötzlich durch den Spalt schob und fallen ließ. Ich war untröstlich. Aber ich unterdrückte meine Verzweiflung.
Macht dir das denn gar nichts aus?
Ich warf ihre Puppe Nu ins Kellerloch.
Wie du mir, so ich dir.
Jetzt geh und hol sie mir wieder, wenn du mir meine holst. Da ist der Schacht. Sie sind nicht mehr da. Don Achille hat sie weggenommen. Er hat sie in seine schwarze Tasche gesteckt.
Kurze Zeit später erhielt ich unverhofft meine erste Liebeserklärung.
Meine Mutter hatte mich Brot kaufen geschickt und ich war auf dem Heimweg, als sich mir Nino Saratore in den Weg stellte.
Magst du mich?
Was willst du?
Wenn wir groß sind, will ich dich heiraten. Willst du bis dahin mit mir gehen?
Und obwohl auch ich ihn heiraten wollte, antwortete ich:
Nein.
Nein.
Ich kann nicht.
Ich kann nicht. Offensichtlich hatte er mir seine Liebeserklärung zur falschen Zeit gemacht. Und nach vergaß ich sie.
Die Sache fiel mir erst wieder ein, als Familie Saratore eine Weile später umzog.
Habt ihr das gehört?
Natürlich. Donato Saratore hatte eine neue Wohnung bekommen.
Nicht Eisenbahn, von unserem
eine niegelnagelneue Wohnung.
Oder seine Frau hat ihn gezwungen, umzuziehen, damit Melina ihr nicht den Mann ausspannt.
Wie würde Melina reagieren?
Stimmte es, dass sie ein Kind mit Saratore gemacht und es dann getötet hatte?
Ich suchte Ninos Blick, aber er schien anderweitig beschäftigt zu sein. Ich sah ihm zu, wie er vollgepackte Kisten schleppte, hatte ein schlechtes Gewissen und war traurig, weil ich ihn abgewiesen hatte.
Nino, Marisa, bringt eure Sachen endlich runter!
Melina schrie.
Nino, komm endlich!
Aber war nicht zu sehen. Kupfertöpfe, Gläser, Flaschen, Teller schienen aus eigenem Antrieb aus dem Fenster zu fliegen. Und unten auf der Straße machten Lydia und Donato Saratore, dass sie wegkamen.
Los, kommt schon, kommt! Nino! Marisa, Nino, kommt schon!
Kein einziger Junge machte Lila eine Liebeserklärung.
Nur Enzo.
Eine ganze Weile, nachdem er sie mit einem Steinwurf am Kopf verletzt hatte, lief er uns auf dem Stradone nach und gab Lila einen Kranz aus Vogelbeeren.
Was soll ich damit? Sie essen? So unreif? Warte, bis sie reif sind. Ich will sie nicht. Dann schmeiß sie weg.
Doch Lila schlug einen Nagel in den Fensterrahmen und hängte den Kranz daran auf.
Enzo machte ja nie wieder ein Geschenk.
Thank you. Kurz vor dem Ende der 5. Klasse bestellte unsere Lehrerin meine Eltern, die von Giliola und die von Lila, in die Schule, um ihnen mitzuteilen, dass wir nach der Abschlussprüfung in der Grundschule unbedingt die Aufnahmeprüfung für die Mittelschule ablegen müssten.
Die Lehrerin will Geld. Sie sagt, sie muss ihr Nachhilfe geben, weil die Prüfung so schwer ist.
Und wozu soll diese Prüfung gut sein?
Ja, dazu, dass sie Latein lernen kann.
Und warum?
Weil sie gesagt haben, dass sie gut in der Schule ist.
Aber wenn sie gut in der Schule ist, warum muss die Lehrerin ihr dann Nachhilfestunden gegen Bezahlung geben?
Am Ende beschlossen sie, mich zu der Prüfung zu schicken. Lilas Eltern sagten nein.
Jedenfalls mache ich die Prüfung trotzdem.
Es war zwecklos, ihr etwas zu verbieten.
Auch zu Donna Kiele zu gehen, war verboten.
Ah, was gibt's denn?
Wir wollen zu Donna Kiele.
Aki!
Wer ist denn da?
Die Tochter des Schusters mit der Großen von Greco.
Don Achille trat ins Licht.
Ich fand ihn hässlich. Aber nicht so hässlich, wie ich ihn mir vorgestellt hatte.
Und? Was wollt ihr?
Die Puppen.
Was für Puppen?
Na, unsere.
Wir brauchen eure Puppen hier nicht.
Sie haben sie sich unten im Keller genommen. Sie haben sie weggenommen, Don Achille. Wir haben sie gesehen.
Ihr mich?
Jawohl. Und sie haben sie in ihre schwarze Markttasche gesteckt.
Ich habe euch eure Puppen weggenommen und sie in meine schwarze Markttasche gestellt.
Achille! Essen ist fertig! Nun komm schon!
Ich komme! Da. Kauft euch eure Puppen. Und vergesst nicht, dass ich, Don Achille, es war, der sie euch geschenkt hat.
Giliola Spagnolo und ich begannen kurz nach Ostern zu unserer Lehrerin zu gehen, um uns auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten.
Mir gefielen diese Privatstunden.
Lila kam nie mit. Aber sie erzählte mir unentwegt, wir waren mittlerweile enge Freundinnen, dass sie die Prüfung ablegen und in die Mittelschule kommen werde.
Und die Bücher? Die leihst du mir.
In letzter Zeit regte ihr Vater sich schon auf, wenn er sie beim bloßen Lesen erwischte. Rino dagegen beschützte sie.
Papa, ich stehe um 6 auf. Ich gehe in den Laden und arbeite bis abends um 8. Ich will einen Lohn.
Rino, ich bezahle dich. Ich bezahle dich reichlich, indem ich dir das ganze Handwerk beibringe. Dein Vater gibt all sein Wissen an dich weiter. Und bald wirst du in der Lage sein, nach allen Regeln der Kunst einen ganzen Schuh herzustellen.
Wenn du mich bezahlst, kümmere ich mich darum, dass Lina weiter zur Schule gehen kann.
Zur Schule gehen?
Mhm.
Wieso? Bin ich vielleicht zur Schule gegangen?
Nein.
Und du? Bist du zur Schule gegangen?
Nein.
Also, warum soll dann deine Schwester zur Schule gehen, die noch dazu ein Mädchen ist?
Aber...
Lila schwieg bei diesen Streitereien. Doch sie war überzeugt, dass Rino sich durchsetzen werde.
Falls wir Gebühren zahlen müssen, wird er sie für mich bezahlen. Nach der Schule werde ich viel Geld verdienen. Und dann mache ich Rino zum reichsten Mann im Rione.
Reichtum wurde in diesem letzten Grundschuljahr für uns zur fixen Idee. Wir begannen, Lernen und Geld miteinander in Verbindung zu bringen. Wir dachten, wenn wir viel lernten, könnten wir Bücher schreiben. Und die Bücher würden uns reich machen.
Wir schreiben es zusammen.
Oh ja, wir könnten gleich nach der Aufnahmeprüfung anfangen.
Ja, das könnten wir.
Doch sie konnte nicht widerstehen.
Während ich lernen musste, setzte Lila sich an die Arbeit und schrieb einen Roman.
Er bestand aus etwa 10 gefalteten, karierten Seiten, zusammengehalten von einer Stecknadel. Ich erinnere mich noch an seinen Titel, Die blaue Fee, und daran, wie spannend er war, wie viele schwere Wörter er enthielt.
Zeig ihn Maestra Olivero.
Nein.
Doch, du musst ihn ihr zeigen.
Lieber nicht.
Ich könnte ihn ihr geben.
Na gut.
Als ich wieder einmal zur Nachhilfe bei Maestra Oliviero war, zog ich die blaue Fee hervor.
Das ist ein wunderbarer Roman, den Raffaella Cerullo geschrieben hat und den sie Ihnen zum Lesen geben möchte.
Sagt Cerullo, sie täte gut daran, für die Abschlussprüfung zu lernen, anstatt ihre Zeit zu vergeuden.
Einige Tage später fragte ich sie vorsichtig, ob sie die blaue Fee inzwischen gelesen habe.
Weißt du, was die Plebs ist, Greco?
Ja, die Plebs, die Volkstribunen und die Grachen.
Die Plebs, der Pöbel, ist etwas sehr Schlimmes.
Ja.
Und wenn einer Pöbel bleiben will, dann verdienen er, seine Kinder und seine Kindeskinder es nicht besser. Vergiss Cerullo und denk lieber an dich.
Kurz vor der Abschlussprüfung an der Grundschule trieb Lila mich dazu, wieder eine von den vielen Sachen zu tun, die ich mich allein niemals getraut hätte.
Warst du schon mal am Meer?
Nein.
Dann lass uns zusammen hingehen.
Wann?
Morgen?
Aber wir haben Schule morgen.
Erzähl deiner Mutter, wir würden nach dem Unterricht alle zu einem Schuljahresabschlussfest zum Maestro nach Hause gehen.
Aber Lila, keine Lehrerin hat jemals alle Mädchen zu einem Fest eingeladen.
Genau deshalb müssen wir das behaupten. Es wird so außergewöhnlich klingen, dass unsere Eltern nicht in der Schule nachfragen werden, ob das auch wahr ist.
Aber woher sollen wir den Weg wissen?
Das Meer liegt genau in Richtung des Vesuv. Rino war schon oft dort.
Ich stand früh auf und tat so, als würde ich zur Schule gehen.
Wie immer wartete ich am Tor auf Lila. Nur, dass wir, anstatt nach rechts zu gehen, den Stradone überquerten und uns nach links wandten. Zum Tunnel.
Der Eingang war pechschwarz. Wir nahmen uns bei der Hand und gingen los.
Ah! War ich das?
Hallo! Wir kommen! Au!
Wenn ich an das Vergnügen denke, frei zu sein, denke ich an den Beginn dieses Tages, an den Moment, als wir aus dem Tunnel kamen und uns auf einer bis zum Horizont schnurgerade verlaufenden Straße befanden.
Das ist die Straße, von der Rino erzählt hat.
Die Straße, die zum Meer führt?
Ja, wir müssen ihr einfach nur bis zu ihrem Ende folgen.
Wir sahen ein Pferd. Wir sahen rotznäsige Kinder, die uns drohende Blicke zuwarfen. Wir sahen einen dicken Mann, der seine Hosen aufknöpfte und uns seinen Penis zeigte.
Aber nichts davon erschreckte uns. Enzos Vater ließ uns manchmal sein Pferd streicheln. Die Kinder waren auch auf unserem Hof bedrohlich. Und der alte Don Mimi zeigte uns sein widerliches Ding jedes Mal, wenn wir aus der Schule kamen.
Allmählich wurden wir müde. Bekam Durst und Hunger. Lila wurde langsamer. 2-3 Mal ertappte ich sie dabei, dass sie mich reuevoll ansah. Als würde sie mir etwas Schlimmes antun. Was war los?
Komm, wir gehen zurück.
Und das Meer?
Das ist zu weit weg.
Und unser Zuhause?
Auch.
Dann können wir genauso gut ans Meer gehen.
Nein.
Warum denn nicht?
Komm schon, wir müssen zurück.
Wir liefen, bis uns die Luft ausging.
Komm schon, schneller!
Wieder durchquerten wir den Tunnel und liefen durch das Brachland. Wir machten unsere Ranzen ausfindig, zogen unsere trockenen Kittel über die nassen Sachen und gingen nach Hause. Uns wurde schnell klar, dass inzwischen nichts wie geplant gelaufen war.
Undankbares Biest!
Pünktlich zum Unterrichtsende hatte sich der Himmel über unserem Rione verdunkelt.
Bist du vollkommen wahnsinnig?
Meine Mutter war mit einem Schirm zur Schule gegangen, um mich zum Fest der Lehrerin zu bringen.
Wenn du so etwas noch einmal machst, bringe ich dich um!
So hatte sie erfahren, dass ich nicht da war und dass es überhaupt kein Fest gab.
Hast du gehört? Das nächste Mal
bringe ich dich eigenhändig um!
Am nächsten Tag traf ich Lila im Park.
Haben sie dich nur verprügelt?
Was sollten sie denn sonst noch mit mir machen?
Darfst du noch zur Schule, um Latein zu lernen?
Was?
Wir legten die Abschlussprüfung an der Grundschule gemeinsam ab. Als Lila erfuhr, dass ich auch zur Aufnahmeprüfung gehen würde, ließ ihre Energie nach.
Ich bestand beide Prüfungen mit einem Durchschnitt von 10, der Bestnote. Lila machte ihren Grundschulabschluss in allen Fächern mit 9 und in Arithmetik mit 8.
Sie sagte nicht ein wütendes Wort zu mir. Stattdessen begann sie sich mit Carmela Peluso zusammenzutun, der Tochter des spielsüchtigen Tischlers. Innerhalb weniger Tage war aus uns ein Trio geworden. Immerfort sprach Lila davon, wie wir gemeinsam in die Mittelschule gehen würden.
Lila, du kannst nicht in die Mittelschule gehen. Du hast die Aufnahmeprüfung nicht gemacht.
Na und? Ich werde trotzdem hingehen. Prüfung hin oder her. Du wirst schon sehen.
Dann begann sie, ihre Familie zu tyrannisieren. Wenn ich auf dem Hof wartete, dass sie herunterkam, hörte ich aus den Fenstern häufig ihr Geschrei.
Ich will genauso Latein lernen wie Lino und Giliola. Du hast es mir versprochen, Rino.
Da kann man jetzt nichts mehr machen.
Du hast versprochen, mir zu helfen.
Lila!
Doch!
Lila!
Bist du wahnsinnig?
Lila! Lila!
Du kannst nicht von mir sein.
Plötzlich verstummte das Geschrei. Und wenige Augenblicke später flog meine Freundin über meinen Kopf hinweg aus dem Fenster und landete hinter mir auf dem Asphalt.
Du blutest!
Mir ist nichts passiert.
Sie hatte sich einen Arm gebrochen.
Fernando Cerullos väterliche Brutalität war nichts im Vergleich mit der im Rione üblichen Gewalt. In der Solara-Bar stürzte man in der Hitze zwischen Spielverlusten und fürchterlichen Saufgelagen oft ab. Der Padrone, Silvio Solara, hatte einen dunklen Stock unter dem Tresen, mit dem er jeden verprügelte. Und häufig halfen ihm seine Söhne Marcello und Michele dabei, halbwüchsige Jungen im Alter von Lilas Bruder, die noch härter zuschlugen als ihr Vater. Mitten in diesen langen Ferien geschah etwas, das alle erschütterte. Don Achille, der schreckliche Don Achille, wurde am frühen Nachmittag eines regnerischen Augusttages in seiner Wohnung ermordet. Er war in der Küche, um frische Regenluft hereinzulassen. Kaum hatte er das Fenster geöffnet, traf ihn ein Regenschauer ins Gesicht und rechts am Hals.
Genau zwischen Unterkiefer und Schlüsselbein.
Ein Messerstich.
Das Blut spritzte aus seinem Hals und traf einen an der Wand hängenden Kupfertopf.
Der Mörder,
doch Lila glaubte eher an eine Mörderin,
war nicht gewaltsam eingedrungen.
Er hat einen Dietrich benutzt und wollte Don Achille im Schlaf ins Herz stechen. Aber er hat ihn wach angetroffen und ihm daher diesen Stich in den Hals versetzt. Mit der Klinge bis zum Heft im Hals, mit weit aufgerissenen Augen.
Der Mord hatte Lila dermaßen beeindruckt, dass sie uns fast täglich mit großer Ernsthaftigkeit dessen Schilderung aufdrängte. Mit immer neuen Details, als wäre sie dabei gewesen. Damals gingen wir oft zu den Pelusos, um Dame oder Triss zu spielen. Carmelas Mutter ließ uns ins Esszimmer, dessen Möbel alle von ihrem Mann gebaut worden waren, bevor Don Achille ihm das Tischlerwerkzeug und die Werkstatt weggenommen hatte.
Eines Morgens spielten wir im Esszimmer Dame. Carmela und ich gegen Lila.
Da klopfte es an der Tür. Signora Peluso öffnete.
Signor Peluso?
Ja?
Sind Sie Signor Peluso?
Was?
Mitkommen!
Was wollt ihr hier? Lassen Sie meinen Mann in Ruhe! Was machen Sie?
Eine Widerrede!
Die Karabinieri ergriffen Signor Peluso und nahmen ihn mit.
Was wollen Sie von uns?
Er fuchtelte mit den Armen, schrie, klammerte sich an die eigenhändig gebauten Möbel und beteuerte, dass er unschuldig sei. Carmela weinte verzweifelt, alle weinten und auch ich brach in Tränen aus. Nur Lila nicht. Obwohl sie sich nicht rührte, schien sie zusammen mit Alfredo Peluso in Bewegung zu sein. Es war das Schrecklichste, was wir in unserer Kindheit erlebt haben.
Die neapolitanische Saga von Elena Ferrante. Band 1: Meine geniale Freundin. Aus dem Italienischen von Karin Krieger. Erster Teil. Elena, Ann-Sophie Rubaum und Christiane Rosbach. Lila, Helena Schrey. Rino, Lilas Sohn, Ferdinand Dörfler. Maestra Oliviero, Viola von der Burg. Mutter Cerullo, Hanna Scheibe. Vater Cerullo, Michele Cucciuffo. Rino Cerullo, Roland Schregelmann. Mutter Greco, Annette Paulmann. Vater Greco, Stefan Wilkening. Don Achille, Wolfgang Maria Bauer. Sowie Rahel Comtes, Andreas Dirschall, Florian Fischer, Finjo Gollner, Hemmer Michel, Sandra Schwittau und Timotin Ziegler. Komposition Ulrike Hage. Ton und Technik Markus Huber und Fabian Zweck. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Martin Heindl. Produktion Bayerischer Rundfunk 2020. Redaktion Katharina Agathos.